Ich weiß nicht, wer draufkommt, um welche Supermänner es geht, aber wir haben einfach einen rein äußerlichen Zwang, mehr oder weniger. Wir haben in unserer Satzung stehen und wir wollen uns auch daran halten, dass wir alle 4 Jahre eine Gemeindeleitung wählen müssen. Das war bei uns schon vor 5 Jahren. Wir haben das um ein Jahr verlängert hier in Werlau. In Emmelshausen ist es aber auch jetzt dran. Und für mich ist es wichtig, dass ich 2 Predigten in der Vorbereitung dazu halte. Und es ließ sich anders terminlich beim besten Willen nicht mehr machen. Ich habe hin und her geguckt, aber es ging einfach nicht anders. Deswegen heute Abend ein Thema, was vielleicht nicht jeden direkt interessiert, aber durchaus für jeden auch interessante Gedanken enthält. Es geht um die Gemeindeleitung, um Älteste, Presbyter, wie auch immer man das Ganze nennt. Es geht um die Leute, die auf den ersten Blick den Kopf hinhalten, wenn etwas schief geht und immer geprügelt werden. Und auf der anderen Seite diejenigen, die den Vorteil haben, dass sie Gemeinde auch ein Stück weit lenken können. Und wenn es positiv läuft, auch miterleben können, wie Gott seine Gemeinde baut und erleben, wie Gott sie mit ihren Schwächen und mit ihren Fragen und mit ihren Zweifeln und Fehlern benutzt, um einfach zu seinem Ziel zu kommen. Der Text, der heute meiner Predigt zugrunde liegt und deswegen, wenn ich den jetzt gleich vorlese, ihr könnt den gerne mitlesen, werdet ihr verstehen, warum Renate so viele Probleme damit hat. 1. Timotheus 3, die Verse 1 bis 7. Es heißt, so schreibt Paulus, und das ist ein wahres Wort, wenn sich jemand um ein leitendes Amt in der Gemeinde bemüht, strebt er nach einer großen und ehrenvollen Aufgabe. Darum kommt als Gemeindeleiter nur jemand in Frage, der ein untadeliges Leben führt. Er muss seiner Frau treu sein, sich durch Besonnenheit und Verantwortungsbewusstsein auszeichnen. Sein Verhalten darf keinen Anstoß erregen. Er muss gastfreundlich sein und er muss fähig sein zu lehren. Er darf weder dem Alkohol verfallen sein noch zur Gewalttätigkeit neigen, muss freundlich und rücksichtsvoll sein und darf nicht am Geld hängen. Er muss die Pflichten eines Familienoberhauptes vorbildlich erfüllen und seine Kinder im Gehorsam erziehen und dazu anhalten, ein glaubwürdiges Leben zu führen. Oder kann jemand für die Gemeinde Gottes sorgen, wenn er nicht einmal imstande ist, sich um seine eigene Familie zu kümmern? Er darf nicht erst kurze Zeit vorher zum Glauben gekommen sein, sonst könnte es geschehen, dass er sich auf seine Stellung etwas einbildet und dann könnte ihn der Teufel zu Recht anklagen. Es ist aber auch wichtig, dass er außerhalb der Gemeinde einen guten Ruf hat, denn wenn übles Gerede über ihn verbreitet wird, könnte das der Teufel als Schlinge benutzen, um ihn zu Fall zu bringen. Soweit dieser Abschnitt. Es geht dabei um den untadeligen Ältesten oder die Älteste oder wie auch immer. Und wenn man alleine diesen ersten Vers nimmt, würde das schon voll und ganz ausreichen. Es heißt, und das ist ein wahres Wort, wenn sich jemand um ein leitendes Amt in der Gemeinde bemüht, strebt er nach einer großen und ehrenvollen Aufgabe. Und darum kommt als Gemeindeleiter nur jemand in Frage, der ein untadeliges Leben führt. Das sind Worte, ein untadeliges Leben. Normalerweise reicht das voll und ganz aus, nur die Frage ist, wer legt den Maßstab fest? Wer sagt, wer wirklich dafür in Frage kommt oder wer nicht? Macht das die bestehende Leitung einer Gemeinde, die Gemeinde selbst, die Umgebung, die Meinungsmacher? Oder ganz anders gefragt, wer kann bei diesen ganzen Vorschriften, die dieser Text enthält, überhaupt auch nur annähernd wagen, sich überhaupt zur Wahl zu stellen? Oder wer kann es dann noch wagen, sich für die Gemeindeleitung wirklich einsetzen zu lassen? Oder dürfen wir das, was Paulus hier schreibt, nicht ganz so ernst nehmen? Nicht ganz so eng sehen? Einfach unter den Tisch fallen lassen? Ist es richtig, so zu argumentieren, wie das einer meiner Professoren im Studium gemacht hat? Der hat damals gesagt, wenn ihr in eurer Gemeinde niemanden findet, der diesen Voraussetzungen entspricht, dann solltet ihr erstmal daran arbeiten, bevor ihr Gemeindeleitung wählt. So könnte man es theoretisch auch sehen. All das sind viele Fragen. Viele Fragen, viele Einzelheiten, die es uns manchmal richtig schwer machen, das Ganze einzusortieren. Und deswegen möchte ich heute gar nicht mal so in erster Linie an all diese Einzelheiten herangehen, sondern so ein bisschen diese übergeordneten Punkte deutlich machen, weil ich glaube, dass sie sehr verständlich sind und nachvollziehbar ist, warum sie wirklich wichtig sind. Lest euch trotzdem auch die anderen Stellen in Ruhe mal durch. Es steckt eine ganze Menge dahinter. Das erste ist eine ganz wichtige Sache und das darf einfach nicht unter den Tisch fallen. Es geht um ein schönes Amt, wenn auch mit Gefahren. Es ist eine große, ehrenvolle Aufgabe, schreibt der Paulus, und es ist etwas Erstrebenswertes, wenn man in die Gemeindeleitung gewählt werden möchte. Dieser Wunsch ist durchaus berechtigt und gut. Es gibt keine Position in der Gemeinde, von der aus man die Gemeinde näher kennenlernt und auch positiver beeinflussen kann. Oder wenn ich von meiner Situation mal ausgehe, es gibt wahrscheinlich keine Position in der Gemeinde, wenn ich mich da mit in die Gemeindeleitung hineinsehe, wo man immer wieder darauf hingewiesen wird, wie wichtig es ist, sich auch um sein eigenes Leben zu kümmern und zu gucken, was Gott eigentlich machen möchte. Und wo man immer wieder mit Sachen in Berührung kommt, denen man normalerweise nicht unbedingt hinterherlaufen würde. Und das hilft uns einfach, Schritt für Schritt auch weiterzukommen auf unserem Weg. Aber diese Aufgabe in einer Gemeindeleitung kann auch missbraucht werden. Und darum geht es für uns darum, Menschen zu finden, bei denen diese Gefahr, andere zu missbrauchen oder die Aufgabe zu missbrauchen, nicht so groß ist. Dass wir auf ihn hören, uns von ihm korrigieren und prägen lassen. Wir suchen Menschen, die bereit sind, sich in einem Team einbringen zu lassen und mitzuarbeiten mit den eigenen Kräften und mit den eigenen Schwächen und auch wissen, wo Stärken da sind und wo keine da sind und sich dementsprechend dann auch einsetzen lassen. Ich fange mal mit den Gefahren hier an, damit wir die schon mal vom Tisch haben. Und diese Gefahren hängen mit einer ganz einfachen Geschichte zusammen, nämlich, dass wir davon ausgehen müssen, dass jemand, der im Vordergrund steht, immer am meisten angeschossen wird. Das ist bei unseren Politikern so. Kaum ist jemand bekannt, schon finden sich Leute, die etwas dagegen haben. Das ist bei den Sportlern so. Der beste Fußballer wird mit Sicherheit massiv kritisiert, wenn er mal daneben getreten hat. Und bei allen anderen Bereichen ist das auch so. Und auch in der Gemeinde kann so etwas passieren. Aber da geht sogar noch einen Schritt weiter. Da steht nämlich hier in diesem Text drin, dass es sogar Satan ein Anliegen ist, die Menschen, die mit Gott leben, die sich bemühen, auch wirklich im Rahmen der Gemeinde vorwärts zu gehen, denen ein Bein zu stellen, damit sie auf die Nase fallen. Natürlich können wir dem nicht ganz vorbeugen. Das ist gar nicht möglich. Und das macht einfach schon so eine Sache deutlich, die auch immer für eine Gemeinde wichtig ist, nämlich dass Gemeinde immer für ihre Leitung auch beten muss, dass wir füreinander eintreten und uns klar machen, es sind einfach nur andere Aufgaben, die zu erfüllen sind. Nichts besonders Wichtiges, doch es ist wichtig und es ist auch was Schönes, aber es ist nicht viel wichtiger als alles andere eben auch. Und es gibt eine Hauptversuchung, nämlich dieses Amt gar nicht für die anderen zu tun, sondern für sich selbst. Auch da benutze ich gerne die Politik. Minister heißt ja eigentlich aus dem Lateinischen kommend Diener. Das heißt, unsere Minister sind die Diener des Staates. Ich weiß nicht, wie viele Minister es gibt, die sich selber so verstehen oder sich so verhalten, dass es andere erkennen können. Die Gefahr ist sehr groß, dass man irgendwann meint, man könnte die Macht übernehmen und die anderen dahin kriegen, wo man sie selber hinhaben will. Und bei einer Gemeindeleitung ist es besonders wichtig, dass wir uns dessen wirklich bewusst sind. Es geht nicht darum, dass die anderen das tun, was wir wollen, damit es uns gut geht, sondern wir haben eine schöne Aufgabe, Gemeinde, das Reich Gottes zu bauen, in dieser Zeit, in dieser Umgebung, in der wir leben, mit den Möglichkeiten, die uns zur Verfügung stehen. Und deswegen sollen wir darauf achten, dass wir eben nicht in erster Linie das anstreben, dass wir selbst dabei geehrt oder geachtet werden. Natürlich kommt Achtung dadurch. Natürlich wird man auch in Grenzen geehrt von anderen. wenn die auf einem hören und man merkt, ja, ich stehe schon in der Position, wo man anders auf mich hört als vielleicht jemand anderes. Aber es geht nicht darum, dass ich das brauche, um mein Selbstwertgefühl irgendwo aufzubauen oder dass ich das tue, um selbst in den Vordergrund zu kommen. Das wäre ein falscher Ansatz. Es geht auch nicht darum, dass ich versuche, in der Gemeindeleitung zu sein, weil ich den anderen sagen will, was sie zu tun haben, sondern wirklich Diener zu sein, zu helfen, einzusetzen, anderen die Möglichkeit geben, zu glänzen. Bei uns habe ich ehrlich gesagt an der Stelle überhaupt keine Angst, aber sagen muss ich es trotzdem. Wir haben nicht die Leute, die meinen, sie müssten sich selbst in den Vordergrund stellen, aber es ist wichtig, das zu sehen. Und manchmal kann das sogar so weit gehen, ich habe auch sowas schon mal erlebt, dass Leute meinten, nur weil ich eine besondere Position in meinem Beruf habe, deswegen steht mir automatisch doch auch diese besondere Position in der Gemeinde zu. Das führt häufig zu ganz großen Problemen. Deswegen sollte das nicht so sein. Sondern es gibt andere Voraussetzungen, auf die wir achten. Und die erste Voraussetzung ist tatsächlich die Familie, die Ehe, die Familie. Paulus schreibt, er muss seiner Frau treu sein. Wörtlich steht der Mann einer einzigen Frau sein. Das klingt in unserer heutigen Zeit völlig überholt. Aber ich denke, wenn man mal genau überlegt, wenn ich Vorbild sein will und gerade dieses Verhältnis zwischen Gemeinde und Gott immer wieder mit diesem Bild der Ehe verglichen wird, beziehungsweise die Ehe einfach verdeutlichen soll, wie Gott mit seiner Gemeinde umgeht, dann erkenne ich, wie wichtig das ist, auf diesen kleinen Rahmen zu achten, damit es Auswirkungen hat, auch für eine Gemeinde. Und deswegen ist es wichtig, diesen Bereich auch wirklich zu sehen. Was nicht unbedingt bedeutet, dass jemand, der gar nicht verheiratet ist, der Single ist, deswegen nicht in eine Gemeindeleitung gewählt werden könnte. Da hat das eine mit dem anderen nichts zu tun. Aber da, wo Familie da ist, soll Familie zeigen, wie man in der Lage ist, auch tatsächlich positiv Vorbild zu sein, andere anzustecken im positiven Handeln. Er muss die Pflichten eines Familienoberhauptes vorbildlich ausfüllen, schreibt Paulus, und seine Kinder im Gehorsam erziehen und dazu anhalten, ein glaubwürdiges Leben zu führen. Oder kann jemand für die Gemeinde Gottes sorgen, wenn er nicht einmal imstande ist, sich um die eigene Familie zu kümmern? Da wird es einfach deutlich gemacht. Auch dieser Zusammenhang, das eine gehört zum anderen. Ist jemand in seiner Familie ein Tyrann, der seine Kinder schlägt, vielleicht sogar seine Frau, hat er in einer Gemeindeleitung nichts verloren. Ganz eindeutig. Und wenn es ein Pantoffelheld ist, auch nicht. Deswegen, ich denke, ihr versteht, worum es geht. Da Paulus viele Sachen scheinbar auf die Männer alleine bezieht, allerdings auch bei den Diakonen an dem Text, der direkt anschließt, auch ganz stark und sehr deutlich die Frauen mit einschließt und wir in so einer kleinen Gemeinde das nicht unterscheiden können zwischen Ältesten und Diakonen, sondern das ohnehin nur ein Kreis ist. Wir froh sind für die paar Leute, die wir haben. Deswegen geht es nicht um die Frage, ob eine Frau in die Gemeindeleitung hineingehört oder nicht, sondern es geht um die Frage, wer ist dazu in der Lage, das zu tun, ob Mann oder Frau. Das ist die zweitrangige Fragestellung. Aber es geht darum, wie es mit dem Charakter aussieht. Und da zählt Paulus eine ganze Reihe Sachen auf, die ganz interessant sind. Das eine, sie soll sich durch Besonnenheit und Verantwortungsbewusstsein auszeichnen. Würde jeder von uns sagen, klar, für eine verantwortliche Position muss das einfach so sein. Sein Verhalten soll keinen Anstoß erregen. Okay, das schafft niemand, bin ich ganz ehrlich, packt keiner. Irgendwo erregt man immer Anstoß. Es gibt so viele unterschiedliche Vorstellungen und Wünsche, aber ich muss wissen, errege ich deswegen Anstoß, weil ich selbst extrem bin, oder errege ich Anstoß, weil es immer irgendwo Leute gibt, die etwas dagegen haben? Und das ist schon ein Unterschied und ich denke, den kennen wir. Das nächste ist die Gastfreundschaft. Auch die gehört mit dazu. Und wenn es positiv läuft und wirklich auch Verantwortung im Bereich der Lehre da ist, dann soll er wirklich fähig sein, auch andere zu lehren. Da gibt es diesen Unterschied zwischen den Ältesten und den Diakonen im 1. Timotheusbrief. Es ist auf jeden Fall wichtig, dass ein Ältester in der Lage ist, die Bibel, die Lehre der Bibel, auch in den Aussagen weiterzugeben, wo er gerade mit Menschen im Gespräch ist. Das muss nicht von der Kanzel sein, das kann genauso gut im persönlichen Gespräch sein. Da ist eigentlich der Unterschied nicht da. Er soll weder dem Alkohol verfallen sein, noch zur Gewalttätigkeit neigen. Klar, brauche ich nichts zu sagen. Er muss freundlich und rücksichtsvoll sein und darf nicht am Geld hängen. Gut, das mit dem Geld ist bei uns in so einer kleinen Gemeinde nicht das große Problem, weil wir unsere Ältesten nicht bezahlen können. Die stecken eher mehr Geld in die Gemeinde rein als andersrum. Nicht nur eher, sondern ganz sicher sogar. Und das ist einfach von daher nicht das große Problem. Aber es gibt auch Gemeinden, die ihre Gemeindeleitungen bezahlen. Große Gemeinden haben wir hier in Deutschland nur ganz wenig von. Dann gibt es noch einen weiteren Punkt als Voraussetzung, nämlich Erfahrung. Der Paulus schreibt, er darf nicht erst kurze Zeit vorher zum Glauben gekommen sein, sonst könnte es geschehen, dass er sich auf seine Stellung etwas einbildet. Und dann könnte ihn der Teufel zu Recht anklagen. Ist, glaube ich, auch nachvollziehbar. Ich finde immer so gibt so ein schönes Beispiel dafür, weil ich das selbst auch hinter mir habe, kann ich das auch so weitergeben. Wisst ihr, was an Gemeindemitgliedern für einen Pastor immer die größten Probleme sind? Das sind Theologiestudenten, die in den ersten Semestern sind. Die haben genauso wie mir das damals auch ging, in der Regel die Eigenart, dass sie glauben, ich habe jetzt so viel gelernt in dieser kurzen Zeit, ich weiß so unheimlich viel, dass sie glauben, sie wüssten mehr als andere. Wenn man dann mal länger dabei ist und merkt, wie wenig man in Wirklichkeit wirklich weiß, dann ergibt sich das automatisch wieder und dann lässt das auch deutlich nach. Aber am Anfang kann es kritisch sein. Und genau das benutzt Paulus hier auch an dieser Stelle und sagt, wenn jemand neu zum Glauben gekommen ist, der hat so unheimlich viel gelernt in so kurzer Zeit und er glaubt in dem Moment vielleicht, er wüsste alles. Ihr tut ihm keinen Gefallen, wenn ihr den gleich in die Gemeindeleitung wählt, weil er sich damit selbst ein Bein stellt und Probleme bekommt, die man nicht unbedingt haben möchte. Und dann nochmal zusammenfassend am Schluss, geht es um den guten Ruf. Es ist aber auch wichtig, dass er außerhalb der Gemeinde einen guten Ruf hat. Denn wenn übles Gerede über ihn verbreitet wird, könnte das der Teufel als Schlinge benutzen, um ihn zu Fall zu bringen. Aber was ist ein guter Ruf außerhalb der Gemeinde? Wie kriegt man das hin? Wir haben Leute, die leben im Dorf. Die sind bei jedem bekannt und gehen überall gerne und fröhlich ein und aus. Die haben einen guten Ruf außerhalb der Gemeinde, ganz eindeutig. Mir persönlich würde das unheimlich schwer fallen. Ich hätte damit richtig Mühe. Und deswegen ist das eine ganz große Bandbreite. Auf der einen Seite ist das wirklich das gemeint. Es macht keinen Sinn, sich von den Menschen, die um uns herum leben, irgendwo zu distanzieren. Davon haben wir nichts, weder die noch wir noch sonst jemand. Und da, wo man gute Kontakte pflegen kann, wo man, ich sag mal so, Liebe im Kleinen üben kann, ist das immer eine gute Sache. Und es ist wichtig. Und wenn man sich so richtig was zu Schulden gekommen hat lassen, dann ist man kaltgestellt, ob man will oder nicht. Das ist eine ganz einfache Geschichte. Das weiß man und wenn man sich die Gedanken darüber macht, ist das auch klar. Noch ein paar ganz kurze Gedanken zur Art und Weise, wie bei uns gewählt wird. Wir werden nochmal ein Schreiben rausgeben, wo das nochmal zusammengefasst drinsteht, aber im Prinzip habe ich alles gesagt. Als Gemeindeleitung wird man bei uns durch eine Wahl berufen. Wer sich den Voraussetzungen, den Versuchungen, aber auch dem Lohn dieser Aufgabe ansieht, der erkennt schon alleine daraus, dass es bei dieser Wahl nicht nur darum geht, irgendwo eine demokratische Mehrheit zu bekommen. Das alleine hilft nicht. Gott hat Menschen in der Gemeinde, und zwar in jeder Gemeinde, dazu begabt, die Aufgaben der Gemeindeleitung zu erfüllen. Und unsere Aufgabe als Gemeinde ist es, ihn zu fragen, wen er haben möchte. und den Eindruck, den Gott uns vermittelt hat, auch in einer Wahl zum Ausdruck zu bringen. Und zwar läuft die zweistufig ab. Es gibt zunächst eine Vorschlagswahl, wo wir sagen, die Leute könnte ich mir gut vorstellen. Und wer von diesen Leuten, die dann auf dem Zettel stehen, werden also auf einen Zettel geschrieben zu einem bestimmten Zeitpunkt, den ich noch weitergebe. Damit müssen wir das noch endgültig festmachen, das ist noch nicht geklärt. Die gehen dann bei mir wieder ein und jeder, der mehr als 20% der Gemeindemitglieder an Vorschlägen hat, wird gefragt, ob er bereit ist, zur Gemeindeleitungswahl zu kandidieren. Und bei der eigentlichen Wahl ist es eigentlich keine Wahl, sondern eine Berufung, wo wir dann wirklich sagen wollen, diejenigen stehen jetzt zur Wahl und Gott hat uns klar gemacht, dass das die Richtigen sind und dann geben wir ihnen unsere Stimme und freuen uns auf die gemeinsame Arbeit mit ihnen. Soweit ganz grob die Voraussetzungen, die Hintergründe, das, was wichtig ist für eine Gemeindeleitung. Und ich möchte jetzt noch mit uns beten und bitte dazu nochmal aufzustehen, wenn das möglich ist. Lieber Vater im Himmel, ich danke dir dafür, dass du ein guter Gott bist. Du siehst uns als Gemeinde, du siehst uns als Menschen, die in dieser Welt leben, als Menschen, die wissen, dass sie Fehler haben und Fragen haben und manchmal auch böse Zweifel. Und ich danke dir dafür, dass du bei uns bist. Ich danke dir auch dafür, dass du willst, dass auch wir hier in Werlau eine gute Gemeindeleitung haben. Und ich danke dir dafür, dass wir das auch jetzt haben. Und ich möchte dich bitten darum, dass du einfach uns als Gemeinde auch deutlich machst, wer für die nächsten 4 Jahre da auch diese Aufgabe übernehmen soll oder weiter übernehmen soll. Ich möchte dich bitten darum, dass du uns da große Einmütigkeit schenkst, damit wir das auch gemeinsam bestätigen können und gemeinsam auch diese Aufgabe als Gemeinde wahrnehmen können, in dieser Zeit Licht zu sein, Hilfe zu sein auf dem Weg zu dir, begleiten zu können und mit dir gemeinsam auch den Weg gehen zu können. Danke dafür, dass du ein guter Gott bist, dass du mit uns gehst, dass du uns führst und leitest und dass wir mit dir gemeinsam auch unseren Weg gehen können. Amen. Amen. Bitte nehmt noch einmal Platz und lasst uns noch einmal miteinander singen. Jesus, leite mich mit deinen Augen.